Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SWP-Podcasts. Und da wollen wir heute auf eine Weltregion schauen, die angesichts vieler anderer Krisen und Themen wie der Krise in Nahost, dem Krieg gegen die Ukraine oder auch die US-Präsidentschaftswahl eher wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist die koreanische Halbinsel. Zuletzt haben wir in diesem Podcast hier darüber Anfang 2023 gesprochen, und zwar mit Dr. Erik Balbach aus der SWP-Forschungsgruppe Asien. Und er sagte damals über die nordkoreanische Führung Folgendes.
Das Regime folgt seiner eigenen Rationalität, die primär auf diesen System- und Regimeerhalt ausgelegt ist und dem alle anderen außenpolitischen Ziele letztlich untergeordnet werden. Wir müssen die Rationalität feststellen, auch wenn die politischen Folgen unseren Vorstellungen hier diametral entgegenstehen.
Und heute wollen wir schauen, gibt es diese sehr eigene Rationalität noch? Und welche außenpolitischen Ziele verfolgt das Regime von Kim Jong-un eigentlich im Jahr 2024, indem es weiterhin zum Beispiel Russland sehr umfänglich mit Waffen für den Krieg gegen die Ukraine beliefert und auch mit Iran sehr gute Geschäfte macht? Dafür sprechen wir zum einen wieder mit Erik Balbach. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und zum anderen begrüße ich hier in unserem SWP-Studio aus der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik Betty Su. Sie ist auch Mitglied im Forschungsprojekt Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder, kurz STAND. Hallo.
Hallo, schön dabei zu sein.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Herr Balbach, das, was Sie vergangenes Jahr über die Rationalität des nordkoreanischen Regimes, wir haben es eben gehört, was Sie da gesagt haben, würden Sie das heute auch so nochmal sagen? Gilt das denn heute noch?
Absolut. Die Aussage steht nach wie vor. Nordkorea verfolgt seine eigenen außen- und sicherheitspolitischen Ziele mit ganz konkreten Taktiken und Strategien, versucht es, diese Ziele zu erreichen. Und das ist Rationalität. Die Auswirkungen, wie ich damals schon gesagt habe, sind natürlich alles andere als das, was wir uns wünschen. Das bedeutet aber eben nicht, dass diese Politik Nordkoreas irrational ist. Und wir sehen das ja an ganz vielen Dingen. Ein Ziel Nordkoreas war beispielsweise die Abschwächung des Sanktionsregimes. Das war ein zentrales außenpolitisches Ziel, das Nordkorea zu erreichen versuchte. Und in der Vergangenheit hat es das getan, über Denuklearisierungsverhandlungen mit den USA dieses Ziel zu erreichen. Das ist gescheitert, also hat man diesen Ansatz geändert, durch eine engere Anlehnung an Russland und China versucht, dieses Sanktionsregime auszuhöhlen. Und genau das hat man eben auch erreicht, damit, dass vor kurzem Russland ein Veto eingelegt hat im Hinblick auf die Verlängerung des Mandats des Panel of Experts im UNO-Sicherheitsrat, hat zu einer nachhaltigen Schwächung dieses Sanktionsregimes geführt. Also Nordkorea zeigt immer wieder, dass es eben mit seiner eigenen Rationalität seine eigenen politischen Ziele zu erreichen versucht.
Ja, für, ich sag mal, Beobachter von außen wirkt es ja auch durchaus ein bisschen irrational manchmal, wenn man jetzt auf die Nachrichten aus den vergangenen Tagen oder auch immer wieder der vergangenen Monate schaut, da wurde berichtet, dass Dutzende, wenn nicht gar Hunderte mit Müll behangene Ballons in Südkorea gelandet sind, die mutmaßlich aus dem Norden kommen. Das klingt ja erstmal relativ harmlos, nicht besonders nett, und aber harmlos. Was soll diese Aktion?
Das ist eine direkte Reaktion auf ähnliche südkoreanische Aktionen, die von südkoreanischen Aktivisten durchgeführt werden, die ihrerseits eben immer wieder Ballons nach Nordkorea schicken mit USB-Sticks, mit Informationsmaterial. Und die Nordkoreaner sehen das naturgemäß natürlich sehr, sehr kritisch. Und um zu verstehen, was da gerade passiert, muss man so ein bisschen auch die Dynamik in den innerkoreanischen Beziehungen verstehen. Da kommen wir sicherlich ja heute noch ein bisschen ausführlicher auch drauf zu sprechen. Aber wir sind mitten in einem Tit-for-Tat der Nord- und Südkoreaner. Und diese Ballonaktionen sind dann auch Teil sozusagen von unkonventioneller oder auch hybrider Kriegsführung, in dem Fall in dicken Anführungsstrichen, aber eben auch zu vergleichen mit beispielsweise Lautsprecherdurchsagen, die über mehrere Kilometer dann nach Nordkorea gebracht werden, transportiert werden. Mhm. Das ist die typische Eskalationsdynamik.
Aber der Müll an sich ist ungefährlich.
Bisher wurde zumindest kein gefährliches Material sichergestellt. Jede Sichtung wird ja auch gemeldet und dann entsprechend polizeilich erfasst und dann eben auch untersucht, ob es sich beispielsweise um giftige Rückstände oder Ähnliches handelt. Und das haben wir bisher noch nicht gesehen.
Ja, eine ganz andere Form des Exports betreibt Pyongyang mit Russland für den Krieg Russlands gegen die Ukraine werden wahnsinnig viele Waffen an Moskau geliefert, aber auch Expertise. Frau Su, in welchem Umfang passiert es und ist Russland da tatsächlich das einzige Land, das da nordkoreanische Waffen und Expertise empfängt?
Ich nenne da gerne ein paar Zahlen, muss aber unbedingt einschieben, dass ich mich hier auf die öffentliche Berichterstattung beziehe, auf öffentlich diskutierte Informationen. Das sind meistens Schätzungen oder Interpretationen, weil eben weder Russland noch Nordkorea zugeben, dass sie einander beliefern und gerade Nordkorea das abstreitet. Dementsprechend kann die Fehlerquote sehr groß sein bei dem, was wir vermuten von außen. Wir können ja eben nicht hineinschauen, zum Beispiel in die Container, die über Satellitenbilder gezählt wurden sozusagen. Da ist eine maximale Schätzung, liegt bei 13.000 Containern, die Nordkorea an Russland per Schiff und Zug geliefert haben soll. Und darin könnten maximal 6 Millionen Artilleriegeschosse drin sein. Aber je nachdem, was wirklich in den Containern steckt, also welches Artilleriemodell oder ob es nur Munition sind oder ganze Geschütze oder auch Kurzstreckenraketensysteme, die Nordkorea auch an Russland geschickt haben soll. Wenn dem so wäre, wäre das wirklich ein entscheidender Beitrag, den Nordkorea da leistet zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Weil Russland nach eigenen Angaben bis zu 15.000 Artilleriegeschossen täglich bräuchte und das wären 5,5 Millionen jährlich. Mhm. Und Russland selber nur in Anführungsstrichen zwischen 6.000 und 8.000 pro Tag produziert, also knapp 3 Millionen im Jahr.
Also ist durchaus angewiesen auf die Lieferungen.
Ja, so ziemlich, genau. Ja.
Wer ist denn noch angewiesen auf solche Lieferungen? Also welche anderen Länder empfangen noch nordkoreanische Waffen?
Also Nordkorea hat sich leider über die Jahrzehnte, also da gibt es auch eine gewisse Historie während des Kalten Krieges, dass Nordkorea viel an unterschiedlichste Diktatoren und Milizen der Welt verkauft hat an Waffen, aber da eher in Richtung Kleinwaffen und seit den 80ern mit der eigenen Entwicklung von eigenen Raketensystemen damit dann auch wieder anderen Staaten helfen konnte, wie zum Beispiel Iran, aber auch dann später in den 90ern Pakistan. Aber um vielleicht Iran kurz hochzunehmen, dieses Beispiel, wir wissen da leider sehr, sehr wenig Konkretes, aber wir wissen aus der Vergangenheit beziehungsweise aus den Ähnlichkeiten der Raketenprogramme zwischen Iran und Nordkorea, dass es dort fachlichen Austausch gegeben haben muss. Da sind einfach einige technische Komponenten so ähnlich, dass man das von außen vermuten kann. Wir wissen, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Teheran und Pyongyang sehr, sehr gut sind, schon lange und auch derzeit. Und vielleicht ein anderes Beispiel noch. Wir haben auch gesehen in den letzten Monaten, dass Hamas, Hezbollah und die Houthis mit nordkoreanischer Munition schießen. Nicht viel, das ist immer noch größtenteils iranische Munition, aber wir können eben da auch vermuten, dass Teheran Pyongyang hilft, dort andere Abnehmer für die Waffen zu haben.
Diese Zusammenarbeit Teherans und Pyongyangs ist ja wahrscheinlich eine Form der Provokation des internationalen Verbreitungsverbots von Atomwaffen. Aber welches gibt es denn noch? Also wie schafft es Nordkorea noch, dieses internationale Vertragswerk so ein bisschen in Frage zu stellen oder herauszufordern vielleicht eher?
Ja, ich meine, Nordkorea ist ein Beispiel, wie internationale Nonproliferationspolitik gescheitert ist. Mhm. Also unsere Versuche, unsere hier im Westen mit Anführungsstrichen, weil eben Nordkorea erfolgreich ausgetreten ist aus dem NVV. Das darf man auch laut NVV. Aber man konnte eben weder mit negativen Anreizen, so wie mit Sanktionen, noch mit positiven Anreizen wie Sanktionserleichterungen oder Ausblicke auf normalisierte Beziehungen mit den USA, konnte man eben Pyongyang nicht davon abbringen, Nuklearwaffen zu entwickeln. Und nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt viele Raketentests sehen und Nuklearstreckkräfte von Pyongyang, bleibt Denuklearisierung trotzdem noch als normatives Ziel, was so ein bisschen das Ziel beschreibt. Wir wollen eigentlich, dass Nordkorea wieder zurückkehrt in den NVV als Nicht-Nuklearwaffenstaat. Aber um nochmal zurückzukommen zu dem Frage des Präzedenzfalls oder nicht, weil für nukleare Proliferation zum Beispiel vom Iran würde ich eher ein großes Fragezeichen setzen, ob Nordkorea da wirklich so ein gutes Beispiel ist, weil es eben für Länder wie Iran oder andere potenzielle Proliferateure ziemlich durchwachsene Lehren gibt, die man ziehen kann aus Nordkoreas nuklearer Bewaffnung. Nordkorea zeigt zwar gerade durch seine Rüstungspolitik und Waffengeschäfte und Sanktionsumgehungen etc., dass es Mittel und Wege gibt, sich nuklear zu bewaffnen, aber die Kosten und vor allem die Risiken wirklich immens sind. Mhm. Und da frage ich mich so ein bisschen, ob Nordkorea vielleicht nicht einzigartig ist in der Hinsicht, dass es eben sehr tolerant ist, was die Kosten und Risiken angeht, über die Jahrzehnte. Ich meine, das Land ist stabil geblieben, trotz krasser Notlagen und Schwierigkeiten im Land.
Herr Balber. Um vielleicht da noch kurz zu ergänzen, es ist auch, und ich möchte das Argument auch der Kollegin Bettisson unterstreichen, diesen Einzelfall Nordkorea zu betonen. Wir können Nordkorea auch im Hinblick auf den eigenen Weg der sozusagen Nuklearmachtwerdung nicht mit anderen Ländern vergleichen. Das sind nicht nur die Kosten, politische Kosten auch, die Nordkorea zu tragen bereit war. Es sind natürlich auch die wirtschaftlichen Kosten, die humanitären Kosten, die das Regime zu tragen bereit war, sprich die sogenannte Strategie früher des Songun, wie es in Nordkorea ist, das Militär kommt zuerst, das spricht Bände. Und das wurde bei dem eigenen Weg hin zur Nuklearmacht eben auch radikal durchgeboxt. Und im Unterschied zu Ländern wie dem Iran war Nordkorea eben auch nie wirklich in die Weltwirtschaft eingegliedert. Das ist kein Exportland, das ist kein Importland. Es gibt keine Industriezweige, von denen anderen Ländern beispielsweise wiederum abhängig sind in ihrer Kooperation mit Nordkorea. Das ist ein Riesenunterschied beispielsweise zum Iran.
Ja.
Und deshalb ist eben auch der Fall so einzigartig.
Dann würde ich Ihnen an der Stelle vielleicht gerne noch ein Zitat vorhalten, Herr Balbach. Und zwar auch wieder aus unserem letzten Gespräch. Damals haben Sie nämlich sozusagen auch wieder über die Rationalität des Regimes Folgendes gesagt.
Man kann sagen, dass Nordkorea sein eigenes Überleben mittlerweile ganz stark an diesen Besitz von Nuklearwaffen gebunden hat. Und mit diesem Sicherheitsverständnis zu verhandeln und zu arbeiten, ist naturgemäß sehr, sehr schwierig.
Oder in anderen Worten, sinnlos?
Nicht sinnlos, aber wir müssen uns dem Zweck von diplomatischen Initiativen eben auch bewusst sein und mit klaren Zielvorstellungen, mit realistischen Zielvorstellungen in die Diplomatie gehen. Das wäre eben sehr unrealistisch, jetzt eine neue Initiative zu starten, die auf, ich sag mal, kurz- bis mittelfristige Denuklearisierung Nordkoreas abzielt. Darauf wird sich Nordkorea nicht mehr einlassen. Auch deshalb sind Verhandlungen mit Nordkorea heute nochmal weitaus schwieriger. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Nordkorea von heute nicht mehr das Nordkorea von 2018, 2019 ist. Also als wir das letzte Mal eben auch aktiv mit Nordkorea Diplomatie betrieben haben. Und genauso wenig ist der geopolitische Kontext eben der gleiche. Es ist eine sehr, sehr unterschiedliche Situation. Die strategische Position Nordkoreas hat sich geändert. Der strategische Wert Nordkoreas für Peking, aber vor allem eben auch für Moskau, hat sich enorm geändert.
Nämlich, was sind die jetzt für die beiden Länder?
Wir sind ja in einer Situation, in der Nordkorea so schon sehr lange nicht mehr war, nämlich dass es sowohl für Peking als auch für Moskau politisch relevant ist, sprich in der Unterstützung für die eigene Politik. Mhm. Nordkorea unterstützt offen China in seiner Taiwan-Politik und unterstützt Russland offen in seinem Krieg gegen die Ukraine. Aber mit der gerade angesprochenen militärischen Kooperation und eben auch dem umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommen, das Putin und Kim Jong-un unterzeichnet haben, zeigt sich eben auch der militärische Wert. Die Kollegin Bettisson hat es gerade gesagt, es ist essentiell mittlerweile sogar geworden, zumindest in manchen Bereichen, diese militärische Unterstützung Nordkoreas für Russland. Und das hat natürlich auch den Kontext geändert. Das heißt, die primäre Aufgabe jetzt wird es sein, Nordkorea von Russland loszueisen. Und das wird sehr, sehr schwierig angesichts der Dichte der Beziehungen, die wir derzeit beobachten können.
Ja, auf welcher Stufe ordnen Sie denn solche Cyberattacken ein, die aus Nordkorea ja auch zu erwarten sind?
Die Cyber-Capabilities der Nordkoreaner hat sich auch in den letzten Jahren eben dramatisch ausgeweitet und ist sozusagen auch Teil, ja man kann sagen, der Globalisierung der Gefahren durch Nordkorea.
Neben Proliferationsgefahren sind gerade Cyberaktivitäten für Europa eben auch eine ganz zentrale Gefahr. Die Tatsache, dass der deutsche Verfassungsschutz und der südkoreanische National Intelligence Service bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein gemeinsames Cyber Security Advisory herausgegeben haben, in dem sie vor den Cyberbedrohungen durch Nordkorea explizit warnen, zeigt ja auch schon, wie bedrohlich dieses Regime auch in diesem Bereich ist. Die Nordkoreaner sind extrem professionell geworden im Cyberbereich und setzen Operationen um, die ganz verschiedene Ziele haben. Das können die Verbreitung von Desinformationen sein, das können Versuche der Destabilisierung und der Glaubwürdigkeit von einzelnen Politikern bzw. Parteien sein. Das kann natürlich auch der Angriff, gezielte Angriff auf die Infrastruktur sein, beispielsweise in Südkorea, oder auch in großem Stil eben das Abschöpfen von Kryptowährungen, wiederum zur Finanzierung auch der eigenen Rüstungsprogramme.
Herr Babak, also ganz ähnlich, wie man das eigentlich von Russland sonst auch erwartet, möchte ich fast schon sagen.
Sehr vergleichbar, ja, mit einem vielleicht noch mit einer größeren Bedeutung, die das Abschöpfen von Kryptowährungen haben, weil es heute eben ganz ein essentieller Teil ist der Finanzierung des Regimes als solches.
Weiß man, ob die sich da auch austauschen, so wie bei den Waffen?
Es gibt Berichte darüber, dass zumindest gewisse politische Stellen in Russland wie auch in Nordkorea zumindest miteinander sprechen über interne Sicherheit und vielleicht so ein bisschen digitale Infrastruktur. Also nicht explizit ausgesprochen, dass man sich dazu austauscht, aber meines Erachtens kann man davon ausgehen, dass es eine gewisse, auch ein gemeinsames Interesse gibt, vielleicht im Cyberraum miteinander mehr zu kooperieren, Sanktionen auch so mit zu umgehen. Genau. Aber was ich noch hinzufügen wollte zu Erik Balbach, was ich ganz spannend finde, die Cyberangriffe von Nordkorea sind wirklich super vielfältig und es gibt auch einige berichtete, und da ist natürlich immer so ein bisschen der Knackpunkt, wir wissen natürlich nicht alles, was Nordkorea macht, weil auch die Ziele nicht unbedingt zugeben wollen, dass sie angegriffen wurden, weil damit da auch eigene Sicherheitsinteressen oder andere Interessen verbunden sind. Aber wir haben hier und da ein paar Beispiele von, wie vermutlich nordkoreanische Hackergruppen Rüstungsindustrie ausspioniert haben. Und nicht nur in Südkorea oder in USA oder in Europa, sondern auch in China und Russland. Das finde ich ganz spannend.
Einfach und in Deutschland.
Und in Deutschland natürlich. Also da ist wirklich das Regime, diskriminiert da nicht Pyongyang sozusagen, sondern schaut eben, wo es die wichtigen Infos gibt und wo es rankommen könnte. Und was ich ultra spannend und damit auch sehr, sehr schwierig finde, Nordkorea ist eigentlich sowas wie das vielleicht least wired country in der Welt. Also selber nicht mit dem Internet, mit dem World Wide Web verbunden. Nur einzelne, ich glaube, es sind ein paar tausend IP-Adressen, die in Nordkorea sind. Und ansonsten hat es eben sein eigenes Intranet, so wie viele andere Staaten auch, aber nochmal zu einem extremeren Ausmaß. Und das finde ich so spannend, weil natürlich äußere Akteure damit ja auch einen sehr viel geringeren Einfluss beziehungsweise Entry Point haben in das nordkoreanische Netz, um irgendwie zurückzuhacken oder was auch immer man da machen wollen würde.
Es gibt keine Möglichkeiten, eben 1:1 zurückzuschlagen auf oder zu reagieren auf nordkoreanische Angriffe. Und das zeigt auch die Breite nordkoreanischer Angriffe. Es geht ja nicht nur gegen Firmen, Unternehmen oder staatliche Institutionen. Es werden auch einzelne Forscher, Forscherinnen angegriffen, die sich mit Nordkorea beschäftigen. Also
haben Sie selber das auch schon mal erfahren müssen?
Mehrfach, ja. Das ist regelmäßiger Bestandteil auch leider unserer Arbeit, dass wir da auch sehr, sehr wachsam sein müssen, gerade weil sich die Nordkoreaner in dem Bereich eben auch so professionalisiert haben. Das war vor ein paar Jahren sehr einfach zu durchschauen. Das ist es heute leider nicht mehr. Diese Krypto-Operationen, diese ganzen Cyber-Operationen sind am Ende auch Teil nordkoreanischer hybrider Kriegsführung. Und wir müssen uns auf diese neuen Bedrohungen eben wirklich sehr, sehr gut einstellen. Aber es macht es sehr schwierig, das auch zu sanktionieren, weil die Akteure eben so schnell wieder von der Bildfläche verschwinden, Namen ändern, Zusammensetzungen ändern. Und das macht es eben sehr schwierig, das beispielsweise über Sanktionen anzugehen, dieses Problem.
Ja, dann lassen Sie uns schauen, was vielleicht ein möglicher Weg ist. Herr Balbach hatte schon die Kooperation der südkoreanischen und deutschen Geheimdienste angesprochen, Frau Su. Inwiefern kann Seoul denn zur Beilegung dieser vielfältigen Probleme beitragen?
Naja, Seoul ist auf jeden Fall ein wichtiger Partner für Deutschland, für die EU insgesamt und natürlich auch für die USA. Da gibt es eine Reihe von gemeinsamen politischen Initiativen, die man nehmen könnte. Und die aktuelle Regierung bemüht sich ja auch dafür. Gleichzeitig sehe ich eben auch, und das hatte Erik Balbach ganz am Anfang auch erwähnt, mit dem Tit-for-Tat-Verhalten.
Also gibst du mir, gebe ich dir, sozusagen kurz genau. Übersetzen.
Ja, das ist so ein bisschen das, worin die beiden Koreas gefangen sind, sage ich mal. Eine Art von Eskalationsspirale, wo eben so eine Quid-pro-quo-Dynamik die ganze Zeit aufeinander wirkt. Aber es gibt noch so ein paar grundlegende Dilemmata, die ich vielleicht aufzählen kann, ganz
sehr
kurz.
Gerne.
Einmal, Südkorea ist ein ganz anderes politisches System, als wir es vielleicht kennen. Es werden alle 5 Jahre ein Präsident oder Präsidentin direkt gewählt. Und diese Amtszeit ist eben auf diese eine Amtszeit beschränkt. Dementsprechend haben wir in der Vergangenheit immer oft sehr krasse Politikstil, wenn nicht sogar wirklich Politikwechsel gesehen von Präsident zu Präsident, gerade wenn es zwischen den beiden Lagern gewechselt ist. Und das macht eben die außenpolitische Planung oder die partnerschaftliche Planung schon ein bisschen schwierig, würde ich meinen. Und auch steckt Südkorea generell so ein bisschen, unabhängig davon, wer im Präsidentenhaus sitzt, in einem Dilemma als typische Mittelmacht, sicherheitspolitisch gesehen. Weil einmal Südkorea ist sozusagen der südliche Zipfel einer Halbinsel, aber so ein bisschen wie eine Insel, weil eben der Norden die Landwege zu Richtung China und Russland besetzt, sage ich jetzt mal. Und Südkorea bemüht sich immer wieder um ein internationaleres außenpolitisches Profil, ist aber gleichzeitig auch damit gefangen, dass es eben mit dem Norden direkt sich so viel auseinandersetzen muss. Mhm. Und gleichzeitig hat es einige Interessenskonflikte innerhalb der eigenen südkoreanischen Politik gegenüber China und Russland. Mhm. Weil eben China zum Beispiel der wichtigste Handelspartner ist, man so ein bisschen hofft, meint, zumindest diese Tür nicht ganz verschließen will, gute Beziehungen zu China nicht nur aus eigenen wirtschaftlichen Interessen zu erhalten, sondern eben aus sicherheitspolitischen Interessen Richtung Nordkorea, Einfluss, großes Fragezeichen, aber zumindest diese Tür nicht zumachen will. Und so ein bisschen auch bei Russland. Also vor Putins Angriffskrieg gab es eine relativ gut laufende Energiepartnerschaft zwischen Russland und Südkorea. Und nach wie vor gibt es noch diplomatische Beziehungen und Südkorea trägt natürlich die Sanktionspolitik gegen Russland mit und unterstützt auch die Ukraine. Der
Präsident. Auch mit Waffen?
Ne, in indirekter Art und Weise mit Waffen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Also der südkoreanische Präsident war letztes Jahr, ich glaube im Mai, zum ersten Mal in der Ukraine. Das war eine große Überraschung und eine ganz große Symbolpolitik klarzumachen. Wir Südkorea stehen auf der Seite der Ukraine. Haben aber natürlich auch unsere eigenen nationalen Interessen. Und zwar, und das ist eben der Knackpunkt, keine direkten südkoreanischen Waffen an die Ukraine zu liefern. Es gibt südkoreanische Waffen in Händen der Ukraine, aber eben über die Umwege, sage ich mal, von Polen und der USA. Und so ein bisschen, glaube ich, versucht der südkoreanische Präsident, und zumindest wurde es so, gerade nach dem letzten Gipfeltreffen von Putin und Kim Jong-un, so betitelt als rote Linie, dass wenn Russland wirklich Nordkorea in dessen Waffenprogrammen, wie zum Beispiel Nuklearwaffen und Raketenprogrammen, aktiv helfen sollte, wenn es hierzu wirklich aktuelle Beweise geben sollte oder Anhaltspunkte geben sollte, dann würde Südkorea eben, das wäre für Südkorea die rote Linie, und dann würde Südkorea die russische rote Linie von direkten Waffenlieferungen an die Ukraine überschreiten. Mhm. Aber so ein bisschen versucht man eben da auch zu taktieren politisch. Mhm.
Herr Balbach, das Engagement Südkoreas in Sachen Ukraine zeigt ja auch, dass man sich da möglicherweise, es wird oft als Wertepartner bezeichnet von gerade der Bundesregierung. Müsste man dann aber eben als Bundesregierung nicht noch stärker eingreifen in diesen Konflikt, über den wir jetzt hier schon in dieser Folge sprechen? Also müsste da nicht eigentlich noch mehr geschehen, als jetzt sich bei der Ukraine auf ein und demselben Pfad zu bewegen?
Also zuerst vielleicht ganz kurz zum Begriff Wertepartnerschaft, weil der so inflationär benutzt wird, gerade auch von vielen politischen Akteuren. Und ohne da Werbung für unsere Forschungsgruppe zu machen, möchte ich da trotzdem mal auf die Studie von unserem Kollegen Felix Heiduk, der gerade eine umfassende Studie zu dem Thema publiziert hat, die eben zeigt, dass sich das empirisch nicht so einfach belegen lässt, dass die Kooperation mit Wertepartnern tatsächlich so viel enger ist wie mit Nicht-Wertepartnern. Es geht also darum zu definieren, welche Werte sind es mit den spezifischen Ländern, über die wir hier reden. Und sicherlich, es ist toll, dass wir mit Südkorea viele Werte teilen, aber Sie haben es in Ihrer Frage deutete das ja schon bereits an. Das heißt aber nicht, dass wir den bilateralen Beziehungen so viel Gewicht bereits geben, wie es diesen eigentlich zustünde. Beide Seiten betonen ja immer wieder, wie wichtig die deutsch-koreanischen Beziehungen sind. Wenn wir sie jetzt aber mit anderen Ländern vergleichen, den Beziehungen Deutschlands zu Japan beispielsweise, sehen wir eben schon noch Unterschiede. Mhm. Es gibt keine Regierungskonsultationen mit Südkorea. Es gibt viele Initiativen, die in die richtige Richtung gehen. Keine Frage, gerade in den letzten Jahren. Aber es ist noch sehr viel Aufholbedarf. Die Kooperation im strategischen Bereich ist beispielsweise etwas, was noch ein recht junges Phänomen ist. Und die essentiell ist, also genau über diese Themen wie Cyberbedrohungen aus Nordkorea enger im Austausch zu sein, über Fragen von wirtschaftlicher Sicherheit und Lieferketten, über engere Kooperation im Rüstungsbereich. Das sind Dinge, die geschehen jetzt, aber es hat natürlich sehr lange gedauert und es gibt auch einzelne Initiativen, die wichtig und richtig sind, aber sicherlich noch nicht so institutionalisiert sind, wie sie sein müssten, wenn wir einen Digitaldialog beispielsweise haben, der sich eben auch den ganzen Zukunftsthemen widmen soll, dann reicht eben ein eintägiges Treffen alle 2 Jahre schlichtweg nicht. Mhm. Also hier muss noch sehr viel passieren.
Das heißt, wer kann da vermitteln, um diese Spannungen auf der koreanischen Halbinsel in irgendeiner Weise zu moderieren, wenn es die Bundesregierung nicht ist, weil sie zu wenig tut aus ihrer Sicht?
Nun ja, also Deutschland, wie gesagt, ich möchte das nochmal klarstellen, man macht sehr viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Gerade im letzten Monat ist Deutschland beispielsweise dem UN-Command in Korea beigetreten, dessen Hauptaufgabe die Überwachung des Waffenstillstandsabkommens von 1953 ist. Das wäre vor, ich sag mal, 10 Jahren sicherlich noch sehr, sehr undenkbar gewesen. Deutschland ist derzeit gerade auch wieder mit seinem Indo-Pacific-Deployment, ich meine sogar derzeit bei einem Port-Call in Incheon in Südkorea. Es geschieht sehr viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Gleichzeitig, und wenn Sie auf die Vermittlerrolle ansprechen, gleichzeitig kann Deutschland in diesem Konflikt natürlich kein Vermittler sein, denn wir sind nicht neutral. Wir stehen ganz eindeutig auf der Seite Südkoreas in diesem Konflikt. Und es wird sich zeigen, wie sich der Konflikt entwickelt. Denn derzeit bleibt Nordkorea bei seinem seit 2021 immer wieder mantrahaft wiederholten Satz, the time for dialogue is over. Mhm. Und da wird es sehr schwierig, gerade ein diplomatisches Einfallstor zu finden. In der Vergangenheit hat Schweden hier eine wichtige Rolle gespielt. Mit dem NATO-Beitritt Schwedens und den veränderten geopolitischen Bedingungen ist auch das schwieriger geworden. Die nordkoreanischen Botschaften in Deutschland, in Europa sind fast alle unterbesetzt. Ebenso sind die deutschen und europäischen Botschaften eben auch in Nordkorea weiterhin nicht besetzt. Die Grunddynamik des Konfliktes macht es gerade extrem schwer, dass man auch nur über einen wirklich unabhängigen Vermittler nachdenken kann.
Oder steile These Donald Trump.
Das ist natürlich der nicht kalkulierbare Weg, diese Krise anzugehen. Aber ich bleibe auch da skeptisch, denn wir müssen ja sehen, wir sind heute da, wo wir sind, weil die Gipfeldiplomatie zwischen Donald Trump und Kim Jong-un eben so dramatisch gescheitert ist. Das war für Nordkorea eben auch weitaus mehr als nur hier eine gescheiterte diplomatische Initiative. Das war wirklich nachhaltig. Das war ein Gesichtsverlust für Kim Jong-un, der sehr viel investiert hat, sehr großes Risiko auch gegangen ist mit dieser Gipfeldiplomatie. Und die Art und Weise, wie der Gipfel von Hanoi gescheitert ist, hat eben auch all das erst hervorgerufen und ermöglicht, wo wir heute sind. Das heißt, auch da bleibe ich skeptisch, dass selbst bei einer Rückkehr von Donald Trump wir so einfach da wieder ansetzen können, wo wir 2019 aufgehört haben.
Sagt Dr. Erik Balbach. Mit ihm und Betty Su haben wir darüber gesprochen, wie die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel möglicherweise zu lösen Sinn. Nordkorea tritt immer selbstbewusster auf und macht den Raum für Verhandlungen so kleiner. Vielen Dank Ihnen beiden.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich weiter in dieses sehr komplexe, wie wir gehört haben, Thema einlesen wollen, finden Sie wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Empfehlungen. Sie können uns natürlich auch gerne auf anderem Weg erreichen. Abonnieren Sie zum Beispiel unseren SWP-Newsletter oder unsere Kanäle auf Social Media bei LinkedIn und X. Wir freuen uns aber auch, vor allem, wenn Sie diesen Podcast anderen Interessierten empfehlen, wenn Sie ihn bewerten und abonnieren. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.